Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 237, Offenbarung 3, 7 bis 13.
Leben, wie Jesus es vorschlägt. Ist die Kraft dafür zu klein?
Was halten Sie eigentlich von dem, was Jesus so alles gesagt hat? Er hat ja eine ganze Menge Angebote formuliert, die jeder von uns annehmen könnte. Ganz konkret, ganz praktisch und absolut in der Gegenwart. Er hat auch klar formuliert, wie seiner Ansicht nach ein gutes und gelingendes Leben aussehen würde und hat dazu auch eine Menge Vorschläge gemacht. Würden Sie manches davon eigentlich gerne in Ihrem Leben verwirklichen? Was hindert Sie dann daran? Ja, richtig. Es gibt so manches, worauf Sie vielleicht verzichten müssten und anderes, wozu Sie sich vielleicht aufraffen müssten. Das wäre zwar sicher gut, aber es fehlt Ihnen irgendwie die Kraft dafür, die Willensstärke, vielleicht auch der Mut. Dann könnte es vielleicht helfen, einmal eine Botschaft aus dem letzten Buch der Bibel zu lesen, die an eine Gemeinde in Kleinasien gerichtet war, aber auch für uns heute noch sehr aktuell ist. Auch da geht es um die Kraft, die man braucht, um an der Wahrheit festzuhalten. Ja, diese Stelle steht im Buch der Offenbarung Johannes im Kapitel 3 ab Vers 7. Da heißt es: Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sie sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, das ist ein bisschen mystisch, was da formuliert wird, also ein wenig unklar. Wir können mal versuchen, einiges an Klarheit hineinzubringen. Wer hat das geschrieben? Der Verfasser nennt sich Johannes. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es wirklich der Jünger Johannes ist, der dort, so beschreibt er selber, auf die Insel Patmos verbannt wurde, vermutlich in einem höheren Alter. Heute, die Ausleger heute, die sind mehrheitlich der Meinung, dass das nicht dieser Johannes war, weil sie das meinen, an der Stilanalyse des Textes festmachen zu können. Ja, ich weiß nicht, ob mein später Stil als älterer Mann und mein Stil als jüngerer Mann auch dazu führen würde, dass da sicherlich ganz andere Verfasser dort vermutet würden. Egal, es ist Johannes. Und er hat seine Visionen am Tag des Herrn, also am Sonntag. Und das, was er so enthüllt, das nennt man so Apokalypse. Das ist ein Wort, das heute in vielfachster Hinsicht verwendet wird. Eigentlich ist das ein griechisches Wort, das heißt nichts anderes als Enthüllung. Oder, wenn man es mal anders formuliert, Offenbarung. Und der Inhalt dieser Offenbarung oder der Enthüllung, das sind jetzt bildgewaltige Visionen einer Zeit, die ziemlich katastrophenreich ist und die zu einem absoluten Umbruch führt. Ja, der Fachbegriff, der gerne verwendet wird in christlichen Kreisen, das ist die Endzeit. Ja, aber bevor diese Visionen formuliert werden, werden sieben sogenannte Sendschreiben an Gemeinden in Kleinasien formuliert. Das sind, wenn man sie mal aufzählt, war das Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Das sind alle so in der heutigen Türkei gelegene größere und kleinere Städte. Ja, und der Absender, der gibt sich als Christus selbst, und zwar als Lichtgestalt zu erkennen. Zu allen Gemeinden, zu denen er dieses Sendschreiben diktiert, sagt er, ich kenne euch, ganz genau. Und dann fügt er dort Lob und Tadel und auch ein Aufruf, dass sie sich ändern sollen. Ja, und er mahnt sie, das, was sie sich erhalten haben, auch zu bewahren. Dann kündigt er ihnen entweder Unheil an, was passieren wird, wenn sie sich nicht ändern, oder auch das Heil, das sie erwarten wird. Und eigentlich kommt immer ein Weckruf zum Schluss. Und der lautet ganz einfach, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Sieben Gemeinden. Ja, ist das jetzt zufällig? Naja, man darf nie vergessen, dass die Zahlen auch in der hebräischen Kultur immer eine besondere Rolle spielen. Es gibt so etwas wie eine jüdische Zahlenmystik. Und sieben, das ist das Symbol für Fülle, für Erfüllung, für Vollständigkeit, für Vollendung. Die sieben Geister Gottes zum Beispiel oder nehmen wir als Beispiel mal 1. Mose 2, da heißt es, und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Sieben heißt eigentlich alle. Ja, ich erinnere mich jetzt noch daran, dass es jetzt so sieben Haupttöne bei der Musik gibt, ja, und dass es sieben Farben aber das ist jetzt unwesentlich. Nochmal der letzte Satz. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist also ein Rundbrief, der nicht nur an die jeweilige Gemeinde gerichtet ist, sondern der für alle Gemeinden gilt im Sinne dessen, lest das. Das gilt erst einmal inhaltlich, gegenwärtig für diese Gemeinde, aber eigentlich vom inneren Gehalt her für alle. Ja, aber nicht nur für alle in dieser Zeit, sondern für Gegenwart und Zukunft, für alles, was Gemeinde heißt. Ja, was heißt denn Gemeinde? Gemeinde, das wird jetzt wieder im Griechischen formuliert, Ekklesia heißt eigentlich Versammlung. Versammlung heißt dort, wo der Christ nicht alleine ist, sondern wo er sich mit anderen versammelt. Heißt also jetzt nicht Kirche als Institution, heißt auch nicht Gemeinde als Institution, sondern erstmal Versammlung. Das ist kleine oder größere Versammlung, die sich an irgendwelchen Orten und wenn es sein muss, am Flussufer, wie Paulus das ja auch schon erlebt hat, da versammeln sie sich. Aber das, was jetzt hier formuliert wird, das bezieht sich natürlich auch im Wesentlichen auf die Gruppen, die sich dort gebildet haben in den Städten. Das können kleinere oder größere Gruppen sein. Aber es bezieht sich auch auf jeden Einzelnen, denn wenn ich die Einzelnen weglasse, dann gibt es keine Gruppe mehr. Und wenn der Einzelne das nicht ernst nimmt, ist das egal. Er kann ja die Verantwortung nicht auf die Gruppe abschieben. Die Gruppe soll sich ändern, ich muss es nicht. Ja. Was bedeutet das für uns? Was können wir denn heute überhaupt noch daraus lesen? Welche Aufforderung oder welche Hinweise oder welche Mahnungen sind auch für uns gültig? Schauen wir mal auf den Beginn. Jetzt hier für Philadelphia. Hier zeigt sich Christus immer von einer ganz bestimmten Seite. Er zeigt, als welcher Christus er dieser Gemeinde jetzt begegnet. Als wer schreibe ich euch das jetzt? Hier heißt es, der Heilige, der Wahrhaftige. Der mit dem Schlüssel Davids. Dieser Schlüssel ist offensichtlich eine ganz wichtige Symbolik, mit der er dieser Gemeinde begegnet, der Schlüssel Davids. Also man kann sagen, so eine Art von absoluter geistiger Schlüsselgewalt. Er ist also derjenige, der alles öffnen oder verschließen kann. Warum David? Naja, der König David ist sozusagen der Beginn einer genealogischen Linie, aus der Messias einmal kommen soll. Der König der Könige, also der absolute König. Und damit ist das eigentlich das Symbol, dass er als der absolute Herrscher die Schlüsselgewalt über alle, ja über was? Ja, über alle Räume. Normalerweise ist es so, wenn man einen Schlüssel hat, macht man damit Räume auf. In der materiellen Welt jedenfalls. Aber was ist jetzt in der geistigen Welt der Raum, für den ein Schlüssel notwendig ist, damit man ihn überhaupt betreten könnte? Ja, das sind eher Seinsweisen oder Dimensionen oder wie man so etwas formulieren könnte. Zu sein bei Gott oder in der Nähe Gottes zum Beispiel, das, was man so normalerweise Himmel nennt. Und das ist auch wieder das Problem. Wir denken immer in Räumen. Und auch der Himmel ist dann für uns irgendwo, da oben oder wo auch immer, irgendeine Art von Raum. Aber eigentlich ist es immer eine Dimension. Also Jesus tritt hier auf als derjenige, der die Macht über alle Dimensionen hat. Philadelphia, so heißt diese Stadt. Die Gemeinde dürfte nicht besonders groß gewesen sein. Philadelphia war auch keine Stadt, die jetzt so wahnsinnig wichtig war. Sie war erdbebengefährdet und eigentlich relativ bedeutungslos. Aber interessant ist, dass Jesus hier, das kommt nur noch einmal bei einer anderen Gemeinde vor, hier keinen Tadel ausspricht, sondern nur Lob. Und er fängt damit an, nachdem er seine Schlüsselgewalt dargestellt hat, zu sagen, er hat eine Tür geöffnet für diese Gemeinde. Ja, warum? Deshalb, weil diese Gemeinde mit kleiner Kraft sein Wort bewahrt hat. Mit kleiner Kraft sein Wort bewahrt. Was ist denn das für ein Inhalt? Was hat das für eine Bedeutung? Heißt das, die haben ganz unbedingt an frommen Formeln festgehalten? Was ist denn sein Wort? Sind das die Buchstaben in einem Buch? Die hatten damals nur das Alte Testament und vielleicht einige Briefe, die abgeschrieben wurden. Aber das, was wir heute als Neues Testament kennen, gab es damals gar nicht. Was heißt denn dann Wort bewahrt? Worte können auch Wörter sein. Wörter, das ist das, was wir uns im Gedächtnis bewahren können. Wir können Wörter uns merken und wir können sie rezitieren. Heißt das, die haben sich die Wörter irgendwie gemerkt und konnten sie jederzeit rezitieren? Nein, hier geht es um sein Wort. Und Worte, das bedeutet immer der eigentliche Inhalt, der lebendige Inhalt dessen, was Wörter nur äußerlich in Buchstabenform wiedergeben. Worte bewahren heißt, wenn sie für diejenigen, die das tun, wenn diese Worte innerlich lebendig sind. Also keine Wörter des Gedächtnisses, sondern der Sinn. Der Sinn ist lebendig. Und lebendig kann ein Sinn nur sein, wenn er in uns irgendwie Fuß gefasst hat, wenn er in uns gewurzelt hat. Also, wenn wir zu dem, der die Worte gesprochen hat, eine lebendige Beziehung haben. Das ist sogar zwischen Menschen so. Wenn ich mich erinnere an das, was mir jemand, zu dem ich eine innere Beziehung habe, gesagt hat, dann sind diese Worte für mich lebendig. Es geht nicht um das Wiederholen, sondern es geht um das Spüren, das Nachschmecken des Sinnes. Also es geht um eine Liebesbeziehung. Und in einer Liebesbeziehung ist das, was jemand sagt, seine Worte oder sein Wort, das ist in uns lebendig, gegenwärtig, im Herzen gegenwärtig. Also das heißt, sein Wort bewahren heißt, dass seine Worte in uns leben, dass wir in diesen seinen Worten eigentlich seine Fürsorge erleben, seinen Rat, seinen Trost, seine Verheißung. Wo bekommen wir diese Worte her? Zunächst natürlich mündlich und dann auch dann mit der Zeit durch schriftliche Überlieferung. Aber entscheidend ist, dass diese Worte in uns so lebendig werden, dass daraus Erfahrung wird. Und zwar Erfahrung der Nähe dessen, der diese Worte gesprochen hat und die weitergegeben wurden. Dass wir von diesen Worten begleitet werden, dass wir geführt werden, dass wir diese Führung ganz konkret in uns erleben. Also als Nähe, als Gegenwart, als Realität. Dass uns das, was diese Worte bedeuten, ganz nah und ganz persönlich wird. Kostbar geradezu. Das ist Bewahrung. Also Worte bewahrt heißt voller Vertrauen das angenommen haben, was er seinen Aposteln weitergesagt hat und was die weitergesagt haben, das nicht nur angenommen zu haben, sondern auch aufgenommen zu haben, das Herz dafür geöffnet zu haben. Alles das wird dann in so einem Wörtchen wie Glauben verdichtet. Aber sein Wort angenommen zu haben, heißt auch, es praktisch im eigenen Leben umgesetzt zu haben. Also es so ernst genommen zu haben, so darauf zu vertrauen, dass man das auch tut, und zwar gerne tut, was die Worte eigentlich bedeuten. Und zwar auch unter widrigen Umständen an dem innersten Sinn, weil er eben kostbar ist und gerade zu einem heilig geworden ist, festhalten. Und was sind so die widrigen Umstände, die wir normalerweise so erleben? Das ist die Ablehnung, weil wir an so einen Unsinn glauben. Das ist der Spott. Es ist auch, dass wir in irgendeiner Weise mit Unsinn konfrontiert werden oder mit Lüge. Oder dass wir auch ganz konkret bedroht werden. Fängt ja an, dass wir irgendwie uns ausgeschlossen fühlen bis zu ganz konkreter Verfolgung. Ja, und deswegen formuliert Jesus ja hier auch, dass sein Name nicht verleugnet wird. Der Name, der innerste Name Gottes ist Liebe. Und Jesus ist die Verkörperung dieser Liebe. Sein Name, also die Liebe zu ihm, wird nicht verleugnet. Ich verrate ihn nicht, aufgrund dessen, dass ich dadurch Unangenehmes von anderen Menschen erlebe. Also, ich stehe zu meiner Liebe. Das heißt das. Aber jetzt Achtung! Da könnte man jetzt wieder meinen, hier geht es darum, dass man so richtig mit großer Kraft und einem starken Willen zu seiner Liebe steht. Nein, das ist damit nicht gemeint. Hier geht alles mit kleiner Kraft. Und das ist ja das Besondere. Liebe und Vertrauen braucht in Wirklichkeit keine große Kraft und eine große Anstrengung. Denn das ist etwas, was wir benötigen, wenn wir mit der Welt, mit dem Äußeren umgehen. Was wir brauchen, ist die kleine Kraft, die in uns ist und die daran festhält. Eine kleine Kraft, so ähnlich wie wenn man den Begriff Zärtlichkeit mal auf sich wirken lässt. Zärtlichkeit ist etwas ganz Sanftes, etwas ganz Kleines, aber unendlich Wirksames. Und so kann eine kleine Kraft auch eine große Wirkung haben. Man kann aus der Liebe heraus von innen leuchten. Und diese Wirkung kann dazu führen, und so wird es ja auch hier formuliert, dass auch wenn Menschen einem begegnen, die dazu neigen, da zynisch zu sein und die irgendwie auch lügen und zweifeln und alles Mögliche sich einbilden und einen da irgendwie wegziehen wollen, dass die beginnen zu merken, da ist etwas Wahrhaftiges, etwas Lebendiges, etwas Heiliges, etwas Kostbares in diesem Menschen am Werk. Und dass sie beginnen, von dieser Wahrhaftigkeit sogar überzeugt zu werden. Und das ist keine Überzeugung, die durch Überredungskunst entsteht, sondern sie entsteht durch das Sein, das wahre Sein dessen, der mit ihm verbunden ist. Und dann heißt es auch, sie haben das Wort von der Geduld bewahrt. Das ist auch eine interessante Formulierung. Das Wort von der Geduld. Was könnte damit gemeint sein? Nun ja, Jesus ist sozusagen jemand, der nicht einfach nur sagt, ja, seid anständig, macht dieses und jenes, sondern er ist auch ganz radikal, wenn es darum geht, wie wir in einer inneren und äußeren Bedrängnis uns verhalten sollen, auch gegenüber Feinden. Was er absolut ablehnt, und zwar mit absoluter Krassheit ablehnt, ist der Hass. Niemals. Unter keinen Umständen. Egal, was uns widerfährt, sollen wir hassen. Der Hass ist dasjenige, was uns von ihm trennt und was uns total vergiftet. Und es gibt keine Begründung für den Hass. Das Wort von der Geduld heißt, dass wir sogar die Feinde lieben sollen. Dass wir den Menschen gegenüber, sogar diejenigen, die total falsch oder total brutal oder total schmerzhaft oder total eigensüchtig sind, dass wir ihnen mit Geduld begegnen. Und dann sagt er dazu noch etwas ganz Wichtiges. Er sagt, ich komme bald. Ja, jetzt kann man das jetzt, wie viele das auslegen, ja, er wird schon mal irgendwann wiederkommen und irgendwie ist das immer ein bald. Nein, dieses Wörtchen bald ist ein bisschen, sagen wir mal, ungünstig übersetzt. Denn eigentlich heißt das schnell, eilends. Das heißt eigentlich rechtzeitig. Ich werde rechtzeitig da sein. Ich werde dich unterstützen in dem Augenblick, wo du Geduld brauchst. Ich werde da sein. Ich komme bald. Das heißt, es ist eine Aufforderung, mit der kleinen Kraft, zu der man fähig ist, in dieser Geduld zu bleiben. Ja, und wofür das alles? Dann können wir fragen, was haben wir denn davon? Jetzt kommt eine Verheißung, die hört sich nicht so wahnsinnig attraktiv an. Ein Pfeiler im Tempel Gottes zu sein. Wer möchte schon ein Pfeiler im Tempel Gottes sein? Natürlich ist das ein Symbolbild. Ein Pfeiler ist eine tragende Kraft. Der Tempel Gottes ist sozusagen das, was alles ausmacht, was aus Gottes Willen als Gutes und Wahres entsteht und noch entstehen wird. Und dort mitzuarbeiten, eine tragende Kraft zu sein, aus ihm heraus eine Gestaltungskraft zu haben und auf diese Art und Weise richtig, lebendig und wahrhaftig am Reich Gottes mitzuarbeiten. Und das verbunden mit der Quelle der höchsten Lebendigkeit. Mit ihm verbunden, innerlich, wie in einem neuen Jerusalem. Ja, wann wird das denn sein? Ist das sozusagen die Belohnung dafür, dass wir durchgehalten haben? Werden wir das im Jenseits erfahren? Oder erst am Ende der Zeit, wenn also diese Endzeit begonnen hat? Müssen wir so lange durchhalten für dieses höhere Ziel? Absolut nicht. Jeder von uns ist nämlich schon heute, schon jetzt, in diesem Augenblick ein, man könnte sagen, Bewohner seines eigenen geistigen Raumes. Und er bewohnt diesen geistigen Raum mit seinesgleichen. Denn abhängig von unserer zentralsten Motivation oder meinetwegen von unserer Wesensmitte, bilden wir selbst diesen Raum. Und das bestimmt unsere geistige Zugehörigkeit. So ähnlich wie Fische durch ihre Beschaffenheit zum Medium Wasser gehören und Vögel durch ihre Beschaffenheit zum Medium Luft, gehört jeder durch seine Beschaffenheit zu einem bestimmten Medium, das aus ihm entsteht. Und das, was wir wollen, das, was wir eigentlich begehren, das, was wir eigentlich suchen, das bestimmt das, was dieses Medium ausmacht, diesen Raum bildet, das, was man so Charakter nennen könnte. Ja, und dann hängt es von uns wirklich auch ab, wo wir dann letztendlich dazugehören. Und wir gehören jetzt schon dazu. Oder, wenn man es ein bisschen salopp ausdrückt, wir sind hier, jetzt schon, in unserem Leben dabei, unseren Himmel oder unsere Hölle in uns aufzubauen. Das entfaltet sich quasi wie von selbst. Und wir müssen das gar nicht merken. Aber wir können davon durchaus auch eine Art von Ahnung bekommen, wenn wir merken, was uns eigentlich so beschäftigt und womit wir uns eigentlich permanent so auseinandersetzen, dass es uns inhaltlich, emotional, gefühlsmäßig betrifft. Und die Welt selbst, die Welt ist voller, sagen wir mal, Versuchungen und Bedrohungen. Also das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, das ist ständig wirksam. Und genau das erzeugt in uns ja so eine Art von Entscheidungsdruck. Wir müssen uns entscheiden angesichts dessen, was wir an Versuchungen und Bedrohungen erleben. Und wie machen wir das normalerweise? Wir geben nach, wenn der Druck zu groß wird. Wir weichen aus, wenn es uns zu unangenehm wird. Wir lassen uns von dem bestimmen, was am mächtigsten ist. Wir werden Teil von dem, was jetzt dominiert, damit wir nämlich das kriegen, was wir haben wollen. Oder dass wir als diejenigen gelten, als die wir gelten wollen. Das heißt also, permanent sind wir dabei, uns damit auseinanderzusetzen. Und wir haben für alles, was wir tun, immer nur eine in Wirklichkeit kleine Kraft. Aber wir können auch mit dieser winzigen kleinen Kraft, angesichts dessen, was uns permanent dazu bringt, uns anzupassen und letztendlich sogar zu unterwerfen oder meinetwegen auch zu verführen, können wir uns entscheiden, die Liebe zu ihm zu bewahren, an ihm festzuhalten. An ihm festhalten. Er hat so deutlich gesagt, niemand wird in der Lage sein, euch aus meiner Hand zu reißen. Da, wo wir einmal ihn ergriffen haben, gibt es keine Macht der Welt, die in der Lage ist, uns von ihm zu trennen. Ich habe da ein schönes Bild, so ein Äffchen beispielsweise, das sich festklammert an seiner Mutter, während sich der Affe so von Ast zu Ast schwingt, aber das Äffchen hält fest. Und genau das können wir, die Fähigkeit, dieses kleine Äffchen hat die Kraft, sich festzuhalten. Und wir haben diese Kraft. Sie ist uns sozusagen ureigentümlich geschenkt worden. Und da gibt es von ihm, wenn wir das tun, eine Liebesantwort. Er hält uns dann nämlich auch mit seiner großen Kraft fest in diesen Stürmen der Welt. Wenn wir mit ihm verbunden sind und verbunden bleiben, macht er uns mit seiner Kraft stark. Und das ist der eigentliche Schlüssel. Er hat es so deutlich gesagt. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.